Herzlich willkommen zum Potenzieller Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und ich weiß, alle Zuhörer haben gedacht, jetzt stockt er gleich, aber nein, ihr kriegt es sauber durchformuliert. Also, heute das große Thema aufgrund einer Anfrage: Was ist eigentlich ein schlechtes Gewissen? Und in guter Manie, Konstantin, starten wir damit zu fragen, oder dass ich dich mal frage: Wann hattest du denn eigentlich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen?
Das habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich sage, ich bin gleich fertig zu meinen Kids und dann noch eine halbe Stunde irgendwie brauche. Ne? Das habe ich relativ oft.
Aber wenn du es so oft hast, müsstest du dann nicht mal irgendwann so eine Art Änderung einsetzen, im Sinne von entweder A, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, oder B, ich sage einfach nicht mehr, bin gleich da?
Nee, das ist ja schlecht steuerbar für mich. Also ich mache irgendetwas.
Ja.
Ob das jetzt ist, keine Ahnung, wir pflanzen jetzt irgendwas ein für den Garten, ne? Zu Hause züchtest du ja oder ziehst du ja vor den Mist. Oder ob ich am PC irgendwas arbeite und dann kommt mein Kind halt dann, wann es ihm ja gut passt, und sagt, hier, Papa, kannst du mir mal helfen? Oder können wir das und das machen? Und dann weißt du ja selber, okay, ich brauche wahrscheinlich nicht lange. So gefühlt 5 bis 10 Minuten, um das noch in Ruhe zu Ende zu bringen. Und dann kommt das Leben. Dann klappt was nicht oder es dauert doch länger, ne? Und das ist eigentlich das Schlimme, dass man sagt, ich bin dann gleich da. Also ja, ich sag dir zu. Und dann bin ich aber nicht gleich da innerhalb von 5 bis 10 Minuten, sondern dann dauert das eine halbe Stunde. Oder wenn es ganz mies läuft, eine Stunde. Und da habe ich dann schon immer ein schlechtes Gewissen.
Und würdest du sagen, dass das also eher sowas ist, wie ich erkläre die grundsätzliche Bereitschaft, dass ich gleich da bin, aber die Macht des Faktischen zerschreddert dann den Plan?
Naja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Stück Feigheit, ja. Vielleicht will ich auch einfach noch nicht sagen, nein. Hm. Papa, kannst du mir helfen? Nein. Oder können wir das und das machen? Also innerhalb der nächsten 2 Stunden nicht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen.
Ja, ja.
Und natürlich, manchmal ist es auch nicht planbar. Ja? Bestes Beispiel, du rufst an. Hm. Dann kann ich zwar
sagen.
Das ist
aber übrigens immer ein gutes Beispiel, wenn ich anrufe.
Ja. Dann kann ich natürlich sagen, du, ich telefoniere noch kurz, das dürfte nicht lange dauern, aber wir kennen uns beide. Mhm. Da ist dann auch mal eine Stunde ins Land gegangen, ne?
Ja, aber das war sie auch wert.
Ja, sicherlich. Das bezweifle ich ja gar nicht, aber da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich generell zu wenig Zeit habe, weil ich zu interessiert bin in zu vielen Dingen, vielleicht auch ein Stück zu engagiert oder zu perfektionistisch, weil ich halt alles selber machen möchte. Mhm. Und deswegen dauert halt auch vieles seine Zeit, die mir dann am Ende für andere Dinge manchmal fehlt.
Und hast du schon mal versucht, so ganz aktiv gegen das schlechte Gewissen zu arbeiten? Also zu sagen, ich rede mir das schön oder anderem, also in den Vergleich zu gehen, andere machen das ja auch oder das kann ja mal passieren. Oder lässt du es so einfach so stehen?
Kommt drauf an, ja. Wenn wir zum Beispiel Podcast aufnehmen,
hast du immer ein schlechtes Gewissen.
Naja, nicht zwingend, aber wenn wir uns mal nicht vor Ort treffen, sondern das sozusagen remote aufnehmen müssen, weil es anders nicht geht, dann habe ich natürlich manchmal auch ein schlechtes Gewissen irgendwie. Wenn das Kind eigentlich sagt, können wir spielen oder wollen wir was machen?
Ja.
Und man sagt, du, der Termin ist jetzt angesetzt, keine Ahnung, für 11 Uhr. Ich habe die nächste halbe, dreiviertel Stunde keine Zeit. Und dann kommt ja noch der Rattenschwanz hinterher, wenn die Aufnahme fertig ist. Dann muss ich die ja noch nachbearbeiten. Mhm. Also ich habe ja noch To-Dos, ich muss die hochladen, ne, und so weiter.
Meine AirPods rausschneiden.
Zum Beispiel.
Weil normalerweise hört sich das vielleicht für die Zuhörer, normalerweise hört sich meine Sprache nicht so flüssig an. Das ist alles zusammengeschnitten. Denn, eigentlich ist es, sagen wir mal so, und Konstantin nimmt dann die einzelnen Wörter und macht da ganze Sätze draus.
Genau.
Das war der Grund, warum Vorlesungen bei mir so lange dauern, weil ich sage relativ wenig, aber ich für die Sätze dann halt relativ lang. Genau. Ja. Und deshalb freue ich mich auch über KI, weil da kann ich inzwischen Vorlesungen zu Hause vorbereiten, die wird dann wurde nur noch abgespult und ich muss synchron den Mund dazu bewegen. Großartig.
Großartig. Na klar.
So, also, nein, aber kommen wir mal zurück. Da hast du ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Okay, verstehe ich. Also, wir haben auch tatsächlich, oder der Grund, warum wir uns heute damit beschäftigen, ist ja eine Anfrage. Also jemand sagte, Mensch, was ist denn das eigentlich und warum, wo fängt denn eigentlich schlechtes Gewissen an und wo hört denn sowas wie Schuldgefühle auf oder ist das irgendwie komplementär? Und ein schlechtes Gewissen, das hast du auch total gut beschrieben, ist ja so eine innere Unruhe, so ein bisschen Schuldgefühl. Also so die Frage, Mensch, was habe ich eigentlich für ein Bild von mir selbst und welchem Ausmaß verstoße ich gegen dieses Bild? Und wenn man sich das dann anguckt und man stellt sich die Frage, kann ich was dagegen tun, dann gibt es dafür auch ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber ich würde gerne erstmal ein bisschen darauf eingehen, was ist also ein schlechtes Gewissen? Und du hast es gerade so schön beschrieben. Einmal haben wir natürlich so eine Art individuelles schlechtes Gewissen. Ne? Also was ist mein Bild? Und dein Bild, wenn du dich beschreiben würdest, wie würdest du dich denn als fürsorglich liebevoller Papa beschreiben? Was ist denn dein Bild von dir?
Naja, also ich glaube, wenn man mich braucht, ja, das ist jetzt nicht vielleicht auf das Spielen bezogen, sondern ich brauche wirklich Hilfe oder mich hat wer geärgert oder es ist was kaputt gegangen, was auch immer, dann bin ich immer da. Also unabhängig Ort, Zeit, das gilt auch für Freunde, sicherlich mit der Einschränkung nur für sehr gute Freunde, aber da bin ich, glaube ich, da, dann denke ich schon, dass ich eine gewisse Ruhe innerlich habe und die auch ausstrahlen kann. Also wenn so das typische Beispiel, na, große in Mathe vielleicht mal eine 4 gefangen, na, da bricht die Welt zusammen. Wenn man sagt, jetzt alles gut, das bekommen wir doch locker hin. Oder wenn es so Themen sind, ich kann das gar nicht, ich habe das nicht verstanden und wir schreiben morgen einen Test, da wirklich Ruhe auszustrahlen, Geduld. Wenn es darum geht, schwimmen zu lernen, Fahrrad zu fahren, na, zu sagen, wir kriegen das alles hin, du kannst das noch nicht. Das ist sowas, wo ich viel Wert drauf lege. Ich mag es nicht, wenn meine Kinder sagen, ich kann das nicht. Sondern ich lege großen Wert drauf, dass sie sagen, ich kann das noch nicht. Also ich glaube, da bin ich eine sichere Bank. So beschreibt es auch meine Frau, ne? So ein bisschen der Fels, wo man sagt, komm, orientier dich da ruhig an mir.
Der Monolith quasi.
Weil ich aber manchmal auch meine innere Unruhe, die ich ja trotzdem habe, glaube ich, gegenüber meiner Familie nicht so ausstrahle. Also ich mache das dann eher mit mir selber aus, anstatt zu sagen, jetzt bin ich aber nervös.
Genau, und das ist auch das, was so ein schlechtes Gewissen ja ganz gut bezeichnet. Also ich habe eine Erwartung, ich habe so ein Bild von mir selbst und plötzlich tritt da sowas auf, das nennen wir in der Psychologie dann Dissonanz. Also es ist eine Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen, Wünschen oder Handeln. Sprich, du hast ein Bild von dir, das ist idealerweise konsistent. Und das ist natürlich an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft, ne? Wie du gerade selbst sagst, ich bin da, ich stehe für Hilfe zur Verfügung, ich bin so ein Fels in der Brandung und so weiter, aber eben auch ein hoher Qualitätsanspruch, also sowohl in die Familie rein, als jetzt auch zum Beispiel zum Podcast, Freunden gegenüber und so. Und wenn jetzt, so wie Situation, dass du zu Hause sitzt und quasi physisch verfügbar bist, sichtbar verfügbar bist, aber mental nicht verfügbar bist, weil du arbeitest, dich mit anderen Dingen beschäftigen musst, genau dann tritt dieser Spannungszustand auf. Und das ist diese Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen, Wünschen, Handeln. So, und da, das ist dann immer so die Frage, was habe ich eigentlich für Erfahrungen zwischen diesem Gefühl, was ich erlebe, und wie gehe ich damit um? Also das ist sozusagen diese Grenze zwischen schlechtem Gewissen und Schuldgefühl. Weil Schuldgefühl heißt, dass ich an sich schon Strategien habe, also ich habe an sich schon Strategien und glaube, dass ich diese Strategien vielleicht nicht eingesetzt habe. Also keine Ahnung, ich habe meinen Kindern kein Timing gegeben im Sinne von, hey, pass auf, von 11 bis 12 muss ich die XYZ tun, aber ab 12 Uhr habe ich Zeit. Oder ich glaube, noch 10 Minuten für irgendeine Aktivität am Computer zu brauchen, braucht dann aber verdammterweise eine Stunde. Und dann so die Frage, habe ich was falsch gemacht? Hätte ich die Zeit vorher richtig sehen müssen und so weiter und so fort. Also dieses schlechte Gewissen ist quasi dieser Spannungszustand zwischen konkurrierenden Kognitionen. Ne? Also habe ich das richtig eingeschätzt? Habe ich das anders wahrgenommen? Ne? Und dafür gibt es dann so sogenannte dissonanzreduzierende Strategien, die wir benutzen. Und eine der dissonanzreduzierenden Strategien ist zum Beispiel die Priorisierung. Sagen, das ist jetzt wichtiger als. Oder zu sagen, okay, Ich habe mir jetzt keine Zeit genommen oder es hat länger gedauert, als ich dachte. Dafür machen wir aber was ganz Besonderes. Oder auch so etwas wie ein Versprechen abzugeben im Sinne von, das war eine Einmaligkeit, das passiert nicht wieder. Wobei, bei Versprechen muss man immer sehr vorsichtig sein. Also ich finde es immer gut, sich auch mal so die Semantik eines Wortes anzugucken. Versprechen ist ja eigentlich das Gegenteil von einer konsistenten Aussage, weil es ist ein Versprecher. Ich tätige also eine Aussage in die Zukunft, von der ich noch nicht weiß, ob ich sie eigentlich wirklich halten kann. Ja? Und insofern ist ein Versprecher eher etwas im Sinne von so ein bisschen so ein Paradoxon. Ja? Also wir haben, wie gesagt, diese Dissonanz, das ist eher etwas, wenn es um so individuelle schlechte Gewissen geht. Wir haben aber auch noch sowas wie ein soziales schlechtes Gewissen. Ein soziales schlechtes Gewissen haben wir, wenn wir gegen Normen verstoßen. Ja? Also das schlechte Gewissen ist dann so eine Art Kommunikationssignal, was mir sagt, Achtung, dort gibt es einen Normenverstoß. Also stell dir vor, ich rufe dich an und sage, Mensch, wollen wir heute Abend irgendwie feiern gehen? Oder hast du nachher mal Zeit? Und jetzt hast du blöderweise die Zeit schon nicht verplant, sondern sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht ganz fit, ich möchte ein bisschen Ruhe haben und so weiter. Und jetzt konkurrieren diese zwei Dinge miteinander. Also auf der einen Seite Selbstfürsorge, wichtige Maßnahme, wichtiges Gut, ne, kümmere dich um dich, guck, dass du Entspannungsmomente hast, Ruhemomente hast. Und auf der anderen Seite so dieses Thema, da bittet jemand um Hilfe. Und was macht man dann als Dissonanzreduktion? Man fragt mal nach, dass man mal sagt, Mensch, alles klar, ich muss da gerade abwägen, worum geht's denn? Und jetzt setzen genau diese Mechanismen ein im Sinne von, ist die Begründung legitim? Ist es überhaupt legitim zu fragen? Jetzt haben wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Das heißt, wenn du mich fragst und sagst, Mensch, worum geht's, können wir das auch verschieben, dann kann ich jederzeit dir berichten, worum es geht. So, und ich weiß, dass deine Frage eben nicht daraus resultiert, dass du eigentlich keinen Bock hast. Das wäre jetzt der Moment, da müsstest du sagen, niemals. Wir üben das Ganze nochmal. Das resultiert ja kommt ja nie daraus, weil du sagst, ich habe keinen Bock.
Niemals.
Geht doch, sehr schön. So. Du solltest so ein, kennst du, weißt du, wie bei Stefan Raab, der hat immer so ein Basser, weißt du, wo dann so die wichtigsten Sachen so, du, niemals, oder du, da gebe ich dir recht, das, vielleicht sollten wir auch solche Basser einführen. Ne? Und die dritte Form von schlechtem Gewissen ist quasi so eine Art kollektives schlechtes Gewissen. Also das kommt ein bisschen aus der Psychoanalyse. Da gab es mal jemanden, der hat so ein kollektives Unbewusstes beschrieben. Also das bedeutet, dass wir quasi auch als soziale Gemeinschaft so eine Art Gruppenerwartung haben. Und immer wenn ich gegen diese Gruppenerwartung verstoße, verstoße ich auch gegen die Norm der sozialen Gemeinschaft. Und das ist, das wäre dann sozusagen die dritte Form von schlechtem Gewissen, wobei das eher etwas ist, was dann entsteht, wenn ich darauf hingewiesen werde. Also wenn beispielsweise Menschen sagen, so Mensch, irgendwie, das hatten wir als Gruppe aber anders ausgemacht oder haben wir als Gruppe uns anders verstanden. Und insofern ist das schlechte Gewissen, das kann man ganz gut unterscheiden, im Sinne von, ist es etwas, was mich piekt, also tut es mir weh, dann hat es viel mit Schuldgefühlen zu tun, mit der Frage, hätte ich etwas daran ändern können? Und da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht zu dem Thema Kontrollillusion. Also diese Illusion, die wir haben, ich sei in der Lage, die Dinge zu steuern, zu kontrollieren und so weiter. Und je größer diese Kontrollillusion ist, umso schneller schlägt ein schlechtes Gewissen dann auch in Schuldgefühle um. Das ist das eine. Und das zweite, was man sich bei einem schlechten Gewissen immer mal angucken muss, ist die Frage, was hat das eigentlich mit meiner Haltung zu tun? Also es gibt ja aus dem Talmud kommt das einen sehr schönen Zusammenhang oder weiß gar nicht, Satz oder moralische Beschreibung. Da geht es darum zu sagen, achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, er wird zu deinem Schicksal. Also so diese Abhängigkeit zu sagen, wenn ich da mal zurückgucke, also wenn du jetzt zu deiner Tochter sagst, dauert noch 10 Minuten, zu sagen, okay, jetzt hat es eine Stunde gedauert, was hätte ich eigentlich machen müssen? Hätte ich vielleicht sagen müssen, du pass auf, ich glaube, ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, aber ich werde vielleicht nach einer Viertelstunde anhalten und dir eine Rückinfo geben. Oder zu sagen, pass auf, es wird wahrscheinlich eine Stunde dauern oder im blödesten Fall eine Stunde. Wenn es früher oder schneller klappt, dann sag ich dir Bescheid. Also wir sind halt sehr schnell mit solcher Aussage wie, ja, ich bin gleich da oder ich komme gleich. Und interessanterweise für uns als Erwachsene, wenn wir Kinder haben, dann nervt uns das ja auch. Also wenn du zu deiner Tochter sagst, sie sich anziehen soll, Mensch, wo bleibst du denn? Und sie ruft, ich bin gleich fertig. Dann ist ja das gleich auch ein sehr dehnbarer Begriff. Aber das haben sie ja von uns. Also das Einzige, was eben noch nicht stattfindet, ist sozusagen diese Fragestellung, ist das eine grundsätzliche Haltung, die ich habe? Und dann gibt es, wie gesagt, von aus dem Bereich der Selbstwahrnehmungstheorien so diese Frage, ist es normal, mich an so eine Art schlechtes Gewissen auch gewöhnen zu können? Das ist eben ganz, ganz schwierig, dort eine gute Abgrenzung zu finden. Interessanterweise hat eine israelische Studie war das. Bei einer israelischen Studie hat man Menschen dann auf diesen Wortbruch in Anführungsstrichen hingewiesen. Man hat also Handlungen von denen nochmal aufgegriffen, hat die nochmal gemeinsam mit diesen reflektiert. Und dann hat man sich angeguckt, wie stark sanktionieren diese Personen danach andere Menschen, die in der Norm abweichen, also im Verhalten abweichen. Und was man gemerkt hat, ist, wenn man Menschen auf diese Normbrüche hinweist, auf eigene Normbrüche, dass die dann deutlich dogmatischer gegenüber anderen Normbrüchen sind. Also wenn deine Frau jetzt zu dir sagt, Mensch, hör mal zu, du hast der Kleinen jetzt schon zweimal versprochen, dass du gleich fertig bist. Und dann sagst du, ja, gut, stimmt, jetzt breche ich hier ab und jetzt mache ich da weiter. Und dann rufst du deine Kleine zum Abendbrot und die sagt, ich komme gleich, dann würdest du deutlich resoluter und genervter von ihrem Ich komme gleich sein. Allein dadurch, dass du nochmal eine Distanz, also durch diese Reflexion, nochmal in eine Distanz zu diesem Normverstoß gehst. Und das finde ich ganz spannend, dass also unser schlechtes Gewissen offensichtlich nicht nur eine normale Instanz ist, die sagt, du hast ja gerade einen Fehler gemacht, sondern auch eine Instanz ist, die durch das Drüberreden, durch das Aufgreifen des schlechten Gewissens auch noch eine Verstärkung gegenüber anderen erfährt. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, das mal auch bezogen zum Beispiel auf Religionen oder auf so historische oder ich sag mal Erziehungsstile der Vergangenheit, dann ist das eben auch was ganz, ganz Interessantes, weil Wenn du einen Fehler machst, also mal, nehmen wir mal an, du bist ja jetzt zum Beispiel Raucher.
Ja.
So. Und jetzt könnte das ja sein, dass dein Kind zu dir sagt, Papa, du weißt aber schon, dass Raucher früher sterben. Also, dann baut sich ja quasi so eine Dissonanz auf. Man sagt so, ja, scheiße, hat sie recht. Eigentlich will ich ja für mein Kind da sein und jetzt rauche ich hier. Also, der persönliche Genuss ist irgendwie plötzlich größer als die Verantwortung meinem Kind gegenüber oder das Nachgeben der Sucht oder. So, das bedeutet, dadurch, dass ich dich nochmal auf diesen Normverstoß anspreche, verstärke ich, wenn du jetzt sagen würdest, das Kind hat recht, ich höre mit dem Rauchen auf, verstärke ich deine Abneigung gegen andere Raucher. Und das wiederum ist deshalb so interessant, weil dieses ganze militante gegen etwas sein, also diese Abgrenzung von Gruppen, genau auf diesem Prinzip basiert. Also, das geht bei so einfachen Verschwörungstheorien los, dass man also sagt, ja, pass auf, also früher habe ich ja auch noch, keine Ahnung, die Leitmedien geguckt oder früher habe ich ja auch noch Zeitung gelesen und Printmedien und weiß der Geier was. Aber nachdem ich die Erleuchtung, in welche Richtung auch immer, bekommen habe, jetzt geht das gar nicht. Also wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich habe das aus der Tagesschau oder irgendwo, das geht ja gar nicht. Also dieses Dogmatische, dieses, was wir auch manchmal dann so bei allen, ich sag mal, eher in sich geschlossene Interessengruppen irgendeiner Art von Meinung haben. Dieses dogmatische Ablehnen der anderen resultiert daraus, dass die natürlich immer wieder auch mit den Fehlern in der Vergangenheit konfrontiert wurden. Insofern ist so ein schlechtes Gewissen auch ein Instrument, was ganz intensiv benutzt wird, um eine Gruppenabgrenzung zu erzeugen. Jetzt habe ich ganz viel gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wenn du mal zurückguckst in so eine Situation, wo du ein schlechtes Gewissen hast, was ist denn deine Strategie, um damit umzugehen?
Ich habe da gar keine richtige Strategie. Das sind eher immer mal so Impulse, die dann kommen, wo du sagst, okay, die Woche ist rum. Ja. Also das, was wir tun, ich versuche schon wenigstens am Wochenende viel Zeit für die Kinder zu haben. Das gelingt auch nicht immer. Kommt immer drauf an. Aber ich habe das dann eher, ja, weiß ich nicht, meist sonntags, dass ich dann sage, okay, wie oft habe ich denn jetzt irgendwelche Sachen gemacht, die fürchterlich wichtig waren? Und habe dafür zum Beispiel meinem Kind gesagt, ich kann jetzt nicht oder ich komme später. Und wie viele Stunden waren denn das vielleicht? Im Zweifel, dass du sagst, also ich habe 3 Stunden, die ich hätte mit meinem Kind verbringen können, damit verbracht, irgendwelche Dinge zu tun, um irgendetwas zu erledigen, das aber eigentlich keinen Mehrwert für mich hat. Im schlimmsten Fall, ja. Und das ärgert einen dann schon. Und wo man sagt, okay, ich ändere das jetzt. Ne? Ich mache jetzt folgende Sachen doch nicht. Also, dass ich dann Dinge einfach cancele, wo ich sage, ist mir egal. Dann halt nicht. Ich muss gar nicht. Oder dass die einfach länger dauern. Also als Beispiel, gerade am heutigen Tag, ich müsste noch für die Vereinswebsite des Kleingartenvereins, die ich da ehrenamtlich betreue, dass es da was gibt, 2-3 Dinge ändern. Das werde ich heute halt nicht tun. Ist mir egal. Es ist einfach eine Internetseite von dem Kleingartenverein und ob da die neue Kleingartenordnung morgen da ist, übermorgen oder heute, ist mir eigentlich Schnurz. Da zählt mein Kind.
Klar.
Und das sind so Impulse, die dann immer mal kommen. Oder wo man sagt, okay, ich müsste etwas erledigen, ich verprelle lieber andere. Und jetzt mache ich nur was mit meinem Kind und sage dann, ich habe es nicht geschafft, tut mir leid. Wobei, und das ist das Spannende, ich habe das schlechte Gewissen eigentlich nur wirklich meinen engsten Freunden und meiner Familie gegenüber. Also ich neige nicht dazu, grundsätzlich ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich kann auch wunderbar sagen, nein, ich kann dir nicht helfen. Wenn du jetzt nicht zu meinem engsten Kreis zählst. Ja, zählst du dazu, werde ich natürlich immer helfen, aber ich sage bestimmt auch 10-mal die Woche, nein, kann ich nicht. Habe ich keine Zeit, schaffe ich nicht, tut mir leid. Oder lüge dann halt vielleicht im Zweifel sogar mal und sage, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, einfach um zu sagen, komm, das sind so lapidare Probleme, die löst du mal bitte selber. Da muss ich nicht meine wertvolle Zeit opfern, weil du zu faul bist zu googeln. Aber da habe ich null schlechtes Gewissen. Aber wie gesagt, Frau, Kinder, engste Freunde, da wobei eigentlich eher Frauen, Kinder bei Freunden, habe ich das selten, weil es da kaum Themen gibt, ja. Aber da passiert mir das öfter. Und dann, wie gesagt, diese Impulshandlung irgendwann sagen, so ein Mist, das waren bestimmt wieder 3 Stunden die Woche. Ich muss was ändern. So schubweise.
Also das zeigen aber die Untersuchungen auch ganz deutlich, dass Menschen mit einem guten, ausgeprägten Selbstbewusstsein seltener ein schlechtes Gewissen haben. Also schon das auch wahrnehmen im Sinne von, okay, da muss ich eine Entscheidung treffen. Mir fällt die Entscheidung vielleicht auch nicht leicht oder ist mir vielleicht auch unangenehm, aber das besser wegstecken können und sagen können, ja, ist klar, es braucht aber jetzt hier eine Entscheidung, fertig. Das ist ein bisschen wie so ein Buffet, wo du sagst, naja, also ich kann mich halt nicht an allen Einzelspeisen satt essen. Ich muss halt eine Entscheidung treffen. Ne? Mag ich jetzt lieber Dessert oder Hauptgericht oder weiß der Geier was. Ne? Und genau den Move dann hinzubekommen und zu sagen, das Leben besteht letztendlich aus Entscheidungen. Warum? Weil wir immer limitiert sind. Eigene Ressourcen, eigene Zeit, eigene Kompetenzen und so weiter. Also muss ich Entscheidungen treffen. Und Menschen, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, haben dann auch seltener Schuldgefühle. Also ich möchte wirklich an der Stelle gerne unterscheiden zwischen dem schlechten Gewissen, also der Kognition, dass ich eine Entscheidung fällen muss, und dem Schuldgefühl, ich musste eine Entscheidung fällen, im Sinne von, daraus resultiert natürlich auch, dass ich möglicherweise Menschen absagen muss oder. Und da gibt es 3 bis 4 ganz gute Strategien, die sich immer wieder mit dieser Frage beschäftigen, wie kriege ich diese Trennung hin, also zwischen der kognitiven Wahrnehmung, ja, ich musste eine Entscheidung fällen, oder ja, das sind konkurrierende Interessen oder das sind konkurrierende Bedürfnisse, und auf der anderen Seite zu sagen, ich habe aber keine Schuld im Sinne von Schuldgefühle dafür. Und das Erste ist natürlich, sich ein bisschen die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Maßstäbe? Also wo kommen die her? Na, wo kommt es möglicherweise her, dass ich nicht Nein sagen kann oder dass ein Nein kritisch aufgefasst werden sollte, na, oder könnte? Und mal sich zu reflektieren, zu sagen, sind das meine Maßstäbe? Sind das Maßstäbe, die ich übernommen habe? Na, oder sind das Maßstäbe, die irgendwie kollektivistisch tradiert sind? Also im Sinne von, das haben wir hier noch nie so gemacht und so weiter und so fort. Na, also ich hatte vor kurzem eine Besprechung bei einer Organisation, mit der wir gerne zusammenarbeiten würden. Und dann war der Chef raus und dann guckten sich alle total betreten an, weil in dieser Konstellation es überhaupt keine gelebte Verhaltensweise war, dass die ohne Chef mal Themen planen oder in die Diskussion gehen oder Inhalte besprechen. Und dann hast du halt schon gemerkt, okay, die haben gar keinen Erfahrungswert damit. Also es geht nicht darum, dass die irgendwie blind Maßstäbe übernommen, aber die haben dieses Verhalten noch nie erlebt, diese Situation noch nie erlebt. Ne? Insofern haben die schon das sehr als unangenehm erlebt, hatten aber überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie eine Lösung aussehen kann. Im Gegenteil, ne, kann es ja zum Beispiel schon sein, dass wir Dinge tun, wo wir sagen, ich hätte auch eine andere Chance gehabt. Ich kenne die Lösung oder ich kenne die Idee. Das Zweite ist, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was will mir das schlechte Gewissen sagen? Also was will mir die Wahrnehmung der Kognition eigentlich sagen? Also, kann ja unterschiedliches sein. Kann ja sein, du brauchst ein anderes Verhalten. Ne? Also beispielsweise deine Tochter kommt und sagt, Papa, können wir? Du sagst, Papa kommt gleich. Zu sagen, okay, ich gebe von vornherein irgendwie ein Zeitfenster. Ja, oder ich teile mir die Aufgabe in kleine Stückchen ein. Dass ich sage, ich mache erst das, dann mache ich das, dass ich sie eher sinnvoll unterbrechen kann. Ja, an vorher geplanten Emergency Exit. Du machst ja auch, bist ja auch viel im Projektmanagement, da haben wir auch so Emergency Exits drin, dass wir sagen, also das sind so Notausgänge, wo man sagt, da kann man sinnvollerweise mal einen Stopp einbauen oder auch das Thema erstmal beiseite legen. Ja. So ein schlechtes Gewissen ist natürlich auch geeignet, mal zu gucken, was habe ich denn Bild von mir selbst? Also ist es in meinem Selbstbild konsistent, Aussagen zu treffen, die ich nicht nur schlecht einhalten kann? Oder bin ich vielleicht jemand, der schnell eine Zusage gibt, ne? Halte die dann aber nicht, weil ich vielleicht die Umstände nicht alle bedacht habe? Ne? Und ist das für mich im Selbstbild konsistent? Also wirklich die Frage, welche Funktion hat diese Dissonanz, hat dieses Dissonanzerleben? Ne? So, und eine dritte ganz gute Frage ist, wie gehe ich eigentlich mit einem guten Gewissen um? Ja, es gibt ja auch so Situationen, auch in deinem Leben bestimmt, wo du positiv von dir überrascht warst. Was ist denn so eine Situation, wo du von dir positiv überrascht warst? Wo du sagst, Mensch, Potzblitz, habe ich besser gemacht, als ich eigentlich dachte.
Manche Konflikte gelöst. Also man hat das ja immer mal gerade im Beruflichen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht einfach sind oder wo man vielleicht auch mal Kritik üben muss. Und hatte ich jetzt auf Arbeit ein Thema mit Kollegen aus Malaysia unter anderem. Da ist was schiefgegangen bei einer Entwicklung. Mhm. Also an und für sich läuft es, aber es gab einen Ausfall wegen einer Wartungsarbeit zum zweiten Mal in Folge, der viele Aufwände verursacht hat auf meiner Seite und der von meinen direkten Kollegen. Und da haben wir das adressiert. Es hat nicht richtig gezogen, der Support dort hat nicht richtig mitgespielt und dann eskaliert man das ja irgendwie ein Stück. Und das ist auch von Managementseite, von meinem Management her eskaliert worden und dann hast du gemerkt, okay, da ist jetzt so ein bisschen Panik. Mhm. Die merken, okay, jetzt gibt's sozusagen Ärger und interkulturell ist es ja wichtig, auch zu überlegen, okay, mit wem rede ich und wo befindet er sich auf der Welt? Und ich sag mal, in dem Bereich, wo die Kollegen dort sitzen auf der Welt, geht's viel um Gesichtsverlust. Mhm. Und das ist mir am Freitag eben halt passiert, sozusagen, ich war mir dessen sehr bewusst, wie man das formuliert, habe Vorschläge gemacht und habe mich immer wieder bedankt für das Engagement, auch wenn der Fehler natürlich deutlich bei denen liegt. Und wo ich jetzt positiv überrascht war, ist, der Kollege hatte mir dann geschrieben und hat gesagt, hey, auf meine Nachricht, danke, dass du dich kümmerst. Ja, eigentlich sollte ich mich ja entschuldigen, ne? Mhm. Für den ganzen Frust und Trauer, die wir da verursacht haben auf eurer Seite. Und da hatte ich halt einfach nur zurückgeschrieben, du pass auf, hier gibt jeder sein Bestes. Hier ist keiner da, um schlechte Arbeit zu machen. Und genau das vereint uns doch hier auch. Es ist alles gut, ne? Da habe ich, war das erste Mal, komischerweise, habe ich in so einem Teams-Chat so ein Herzchen bekommen auf das Kommentar.
Ach.
So. Ja. Also da habe ich sozusagen gewusst, okay, das war jetzt wahrscheinlich eine sehr nette Geste. Das hat ihn sehr gefreut. Und hatte danach auch Feierabend gemacht. Und das blieb mir noch so ein bisschen im Kopf. Dieses, hey, das hast du wahrscheinlich sogar souveräner gelöst, als du es eigentlich vorhattest mit diesem kleinen Satz. Nach dem Motto, hier, die Welt geht nicht unter, auch wenn das technisch ein Problem ist. Wir ziehen ja hier alle an einem Strang, Kopf hoch. Also da war ich positiv überrascht, dass ich das da so trotz angespannter Situation mit diesem kleinen Satz vielleicht sogar sehr positiv auflösen konnte. Ja.
Genau, und das ist genau auch die dritte Strategie, die ganz hilfreich ist. Wir haben ja oft so einen defizitären Fokus. Also wir gucken auf Dinge, die nicht geklappt haben. Wir haben Dinge in unserer Wahrnehmung, wo wir sagen, das hätte ich mir von mir selbst irgendwie besser gewünscht oder anders gewünscht, ne? Und so weiter. Und jetzt mal ganz bewusst sagen, was ist denn mein gutes Gewissen? Also was sind denn die Dinge, wo ich meinem Anspruch vielleicht stärker gerecht geworden bin, als ich es dachte oder wo ich mich selbst in meinem Anspruch übertroffen habe. Na, also mal wirklich sich dahin zu bewegen und zu sagen, es gibt ja so eine Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen, Wünschen oder Handeln auch in die positive Richtung. Dass ich also denke, na, das kannst du vielleicht noch nicht oder da das liegt dir nicht und dann klappt das eben doch. Und das ist auch so ein Punkt, um den Blick mal in die andere Richtung zu bekommen. Ne? Um auch diesen Punkt zu sagen, ja, ich habe in meinem Selbstwert auch diese Überraschung in die positive Richtung. Und dann gibt's noch einen vierten, weil ich hatte ja gesagt, es gibt so 3 bis 4 verschiedene Strategien. Und das vierte ist mal, sich ein gutes, schlechtes Gewissen anzugucken. Also genau diese Trennung, und die würde ich gerne auch nochmal den Hörern ans Herz legen, diese Trennung zwischen schlechtem Gewissen versus Schuldgefühle. Schlechtes Gewissen heißt, ich nehme konkurrierende Wahrnehmungen, konkurrierende Entscheidungsmomente wahr. Und ich weiß, es braucht dort jetzt etwas. Ne? Es braucht eine Entscheidung, es braucht ein Statement, es braucht von mir vielleicht ein Verhalten. Und das zweite ist, zu sagen, ich habe Schuldgefühle, weil ich bewusst gegen meine Norm, gegen die gesellschaftlichen Normen verstoßen habe und eine andere Option gehabt hätte. Also ich hätte möglicherweise die Chance gehabt, es anders zu machen. Und dieses, ich hätte die Chance gehabt, es anders zu machen, ist oft eine Kontrollillusion. Also ein gutes, schlechtes Gewissen zeichnet sich dadurch aus, diesen Moment durchaus wahrzunehmen, den zu erleben und zuzulassen, zu sagen, ja, da brauchte es eine Entscheidung oder da habe ich einen Fehler gemacht. Und eben nicht in dieses Schuldgefühl reinzugehen im Sinne von, ah, wenn ich an der Stelle anders abgebogen wäre, wenn ich an der Stelle eine andere Aussage tätig hätte, dann wäre alles besser geworden. Das ist eine Kontrollillusion, das wissen wir nicht. Und das ist mental schädlich und das ist dann auch kein gutes, schlechtes Gewissen mehr.
Ja, ist vielleicht auch eine Frage vom Mindset. Wir machen das ja oft, dass wenn wir 10 Dinge tun, ja, oder unser Gegenüber tut Dinge, gerade im Projektcharakter, da sind 9 von 10 Dingen wunderbar abgelaufen.
Genau.
Aber die Welt sieht immer diesen einen Fehler, anstatt zu sagen, hey, nach 90% super gelaufen. Ja. Das ist doch der Erfolg. Aber das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine eigene Folge irgendwie, ne, so ein bisschen Mindset.
Mindset ist eine gute Folge, ja. Das glaube ich.
Genau.
Unbedingt beim nächsten Mal machen. Schreib das mal auf, weil du weißt, ich finde meine Zettel, wo ich die Notizen drauf gemacht habe, in der Regel nicht wieder oder kann die Schrift nicht mehr lesen. Na, dann haben wir da auch eine saubere Aufgabenverteilung mal jetzt endlich.
Ja, dann machen wir das doch so, oder?
Machen wir so. Mein Lieber, es hat mich sehr gefreut. Es war mein inneres Blumenpflücken.
Dito?
Da werde ich jetzt den Strauß hier in die Vase stellen und mich mit meinem guten Gewissen den Rest des Tages daran erfreuen.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.